herzlich hier zu diesem wunderschönen Vormittag in diesem wunderschönen Gebäude. Ich habe mir gedacht, zu diesem Thema, das Sie sich jetzt hier gestellt haben im Rahmen der Blickpunkte-Seminare, das da lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte soll der Mensch eingeschrieben haben auf sein Herz. Ja, das ist eingebunden in dieses höhere Israel, in dieses zentrale Glaubensbekenntnis des Judentums. Und wo eben gefordert wird, dass diese Einzigartigkeit Gottes betont wird und dass die Forderungen, dass die Gebote eingehalten werden. Und jetzt kommt das Interessante, der Beisatz, viele von Ihnen kennen ihn sicherlich schon, damit es dir gut geht. Das heißt, du sollst das tun, was in seinen Augen richtig ist und gut ist. Dann wird es dir gut gehen. Also auf den Punkt gebracht, es geht ums Horchen und es geht ums Gehorchen. Und interessanterweise hat Viktor Frankl, selber ein bekennender Jude, hat diese Bibelstelle in einem seiner Bücher zitiert, und zwar in dem Buch Der leidende Mensch. Und in diesem Buch beschreibt er, wie man in einer Rückbindung an einen letzten Sinn, in einer Rückbindung an Gott, wie man Halt finden kann, trotz Leid, Schuld und Tod. Ich möchte eben zu Ihrem Semesterthema, habe ich mir gedacht, ich möchte diesen großen Bogen spannen. Im Anfang war der Sinn und ich möchte Sie mitnehmen auf eine Suche nach einem letzten Sinn. Oder, wie Viktor Frankl es ausdrückt, am Grunde unseres Seins liegt eine Sehnsucht, die dermaßen unstillbar ist, dass sie gar nichts anderes meinen kann als Gott. So hat Viktor Frankl mit einem Menschen geredet, wenn sich dieser Mensch zu Gott bekannt hatte. Wenn er jetzt mit einem Menschen spricht, wo er weiß, dass er eher ein areligiöser Mensch ist, dann hat er folgendermaßen mit ihm gesprochen. Am Grunde unseres Seins liegt eine Sehnsucht, die dermaßen unstillbar ist, dass sie gar nichts anderes meinen kann als den letzten Sinn. Also er verwendet das als ein Synonym und er kann damit mit jedem Menschen eigentlich ein Religiogespräch, ein religiöses Gespräch führen. Und ich muss sagen, ich habe viele Schülerworkshops im Frankl-Zentrum abgehalten und ich habe sie begrüßt mit Handschlag, wie sie hereingekommen sind. Ich habe sie verabschiedet mit Handschlag, wenn sie hinausgegangen sind. Und dann habe ich die Tür geschlossen und dann bin ich mit dem 60er nach Hause gefahren und dann habe ich mir gedacht, eigentlich war das wieder eine Religionsstunde. Aber ich habe aus Achtung vor den anderen, weil ich ja nicht weiß, wo die religiös stehen, habe ich einfach vom Sinn und vom letzten Sinn gesprochen. Das heißt, Viktor Frankl war es wichtig, dass die Logotherapie, die Sinnlehre anwendbar ist, dass sie anwendbar ist, sowohl für den religiösen Menschen als auch für den irreligiösen Menschen. So, dann werden wir uns auf die Suche begeben. Und ich habe mir gedacht, so einen roten Faden, an dem wir uns entlang bewegen werden. Als erstes die Wahl des Menschenbildes. Wann immer wir mit anderen Menschen sprechen, dann haben wir im Hinterkopf so ein Bild vom Menschen. Und da gibt es verschiedene und die werden wir uns anschauen, welches da ein sinnvolles Menschenbild ist. Und dann möchte ich in diese Sehnsucht einsteigen. Sehnsucht nach einem konkreten Sinn, die Sehnsucht nach einem Sinn im persönlichen Leben und Sehnsucht nach einem letzten Sinn. Das sind die Punkte. Vorweg eine Frage an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt gut erkennen können. Ich frage Sie ganz einfach, was können Sie hier erkennen? Was können Sie hier sehen? Ja. Ja. Ein Blatt im Schnee. Ja, es ist mehr als ein Blatt im Schnee. Es ist etwas da, was eigentlich auch da ist, aber wir nehmen es nicht gleich wahr. Wir übersehen es. Nämlich ein Schmetterling, ein Zitronenfalter. Es kann nur ein Zitronenfalter sein, weil das ist der einzige mitteleuropäische Schmetterling, der den Winter überleben kann. Er kann seine Körpertemperatur auf bis minus 25 Grad herunterregulieren und er ist so imstande, die kalte Temperatur zu überleben. Das macht ihn auch nicht, wenn er mit Laub bedeckt ist. Und wir haben das vielleicht schon beobachtet bei den ersten warmen Sonnenstrahlen im Februar, März. Sind sie da, die Zitronenfalter? Ja, sie sind deswegen da, weil sie eigentlich die längste Lebensdauer haben. Über ein Jahr erreicht ihre Lebensdauer, während andere Schmetterlinge gerade mal ein paar Wochen im Sonnenlicht gaukeln. Das so als ein Beispiel, was nehme ich wahr, was übersehe ich, was ist aber auch wahr. Und jetzt mitten hinein ins Menschenbild. Victor, ich möchte mit Ihnen jetzt auf die Suche gehen, wo im Menschen ist diese Sehnsucht nach Sinn, wo ist sie geborgen, wo finde ich sie? Viktor Frankl, 1905 geboren, hat als Kind seiner Zeit das damalige Menschenbild kennengelernt. Das damalige Menschenbild war, der Mensch besteht aus Körper und Psyche. Körper, ganz klar, erste Dimension, die somatische Dimension. Eizelle wird befruchtet, sie teilt sich und daraus entwickelt sich unser Körper. Der Körper ist das genetische Erbe unserer leiblichen Eltern. Schicksalhaft mitgegeben, wir hatten keine Wahl. Wir können nicht wählen, wer unsere Eltern sind, wo wir auf die Welt kommen, wie wir aussehen. Die erste Dimension, der Körper. Die zweite Dimension ist die Psyche, die psychische Dimension. Und Viktor Frankl war hier, er ist ein klarer Denker und er ist ein konsequenter Zu-Ende-Denker. Und er hat in der psychischen Dimension sowohl die Emotionen, also die Gefühle, und die Kognitionen zusammengefasst, also den Intellekt und die Erfahrungen, die der Mensch macht. Zum Beispiel bei den Emotionen zählen dazu die Gestimmtheit, also die Charakterdisposition. Ja, der eine ist mehr introvertiert, der andere ist extravertiert. Wo haben wir es her? Genetisch mitgegeben und geformt durch die Umwelt. Alle Triebgefühle, Hunger, Durst, Lust, Neugierde, aber auch Aggression. Und wenn Sie zum Beispiel überlegen, ein Hund, der von einem anderen Hund gebissen wird, wie reagiert der gebissene Hund? Er beißt zurück. Oder er zieht sich zurück. Ja, genau, er flieht. Oder er unterwirft sich. Ja? Überlegen Sie, was macht ein Mensch, der von einem anderen Menschen gebissen wird, verbal gebissen wird? Wie reagiert der gebissene Mensch? Er beißt zurück. Er flieht oder er unterwirft sich, er schweigt, still. Also, was ist da der Unterschied zwischen Tier und Mensch? Und gerade das interessiert Viktor Frankl. Er gibt noch zu den Emotionen hinzu die Begierden. Was muss der Mensch alles haben? Im Wissen, alles haben ist verlierbar. Instinkte, Affekte, alles dem Tier und dem Menschen mitgegeben, emovere, aus sich selbst heraus, in einer Gruppe zusammen zu leben. Und dann hat Viktor Frankl gesagt, zu dieser Dimension gehören auch die Kognitionen. Und zwar zählt er dazu die intellektuellen Begabungen. Jeder Mensch hat eine besondere Begabung in die Wiege gelegt bekommen. Kennen Sie Ihre? Ich habe das auch die jungen Menschen gefragt. Die kennen sie kaum, ihre Begabung. Und darum ist es so wichtig, gerade für uns, die wir doch ein bisschen schon Lebenserfahrung gesammelt haben, wenn wir da einen zweifelnden jungen Menschen sehen und wir beobachten, wo er sich wirklich so richtig darstellt als einen Mensch in seinem wahren Sein, ihm das zuzusprechen. Du, da habe ich dich beobachtet. Da bist du so geschickt. Ich glaube, das ist wirklich dein Talent. Dann zählt Viktor Frankl dazu, alle erworbenen Verhaltensmuster zu Hause, in der Familie, in der Schule und natürlich die sozialen Prägungen, wo der Mensch aufwächst. In einem kleinen Dorf, irgendwo im Waldviertel oder in einer riesigen Stadt wie New York. Formt den Menschen und prägt den Menschen. So. Und auch die Psyche wird genetisch vererbt und durch Umfeld geprägt. Durch Erziehung und Umfeld geprägt. Wir hatten keine Wahl. Schicksalhaft zugekommen. Das heißt eigentlich, das zweidimensionale herkömmliche Menschenbild beschreibt den Menschen in der Dimension des Körpers und in der Dimension der Psyche. Und letztendlich muss man eigentlich, wenn man das zusammenfasst, dass der Mensch aus dieser Sicht unfrei ist und der Willkür des Schicksals hilflos ausgeliefert. Und das war etwas, was dem Frankl so zu Herzen gegangen ist. Er sagt, das kann nicht der Mensch sein, das ist noch nicht der ganze Mensch. Und er wurde immer wieder eingeladen zu Vorträgen, unter anderem auch in Kalifornien, in einem Hochsicherheitsgefängnis in Quentin. Und dort war er eingeladen, vor den Gefangenen eine Rede zu halten. Davon ein Ausschnitt.
So, Sie, wir gehen gar nicht mehr zu diesen Vorträgen im Allgemeinen. Da schicken sie uns jeden Monat einen Psychologen oder einen Psychiater aus Los Angeles oder San Francisco rüber. Der erzählt uns, ihr seid arm, ihr seid unschuldig, ihr seid die Opfer, ihr seid das Produkt, ihr seid das Resultat von Kindheitskonflikten und von Broken Homes und so weiter. Uns geht die Galle raus, uns hängt das herum wie ein Mühlstein, haben die wörtlich gesagt. Wir wollen das nicht mal hören. Und da kommt der Kerl aus Europa, der Franke, der hat uns ganz was anderes gesagt. Der hat gesagt, ihr seid Menschen so wie er. Und als Menschen habt ihr die Freiheit, so oder so zu handeln. Ihr habt die Freiheit gehabt, einen Unsinn anzustellen, eine Gemeinheit zu begehen oder was immer. Aber jetzt habt ihr als Menschen eben auch die Verantwortung, über diese Schuld hinauszuwachsen. Das haben wir hören wollen. Die anderen, die machen aus uns bloße reparaturbedürftige Apparate, psychische Apparate. Der nimmt uns als Menschen ernst.
Spüren Sie, dass man in der Sichtweise von, naja, der ist ja arm, der kommt aus einem zerbrochenen Elternhaus, was soll denn aus dem Kind werden, dass man eigentlich dem Menschen dann die Würde abspricht, weil er kann ja sich kein anderes Elternhaus aussuchen. Es ist ein Faktum, sagt Viktor Frankl. Ja, das Schicksal, das sind schicksalhafte Gegebenheiten, ein Faktum, aber es muss nicht das Fatum des Menschen sein. Es muss nicht zum ewigen Schicksal des Menschen sein. Und da war er eben einer, der einen ganz anderen Blick anlegt an den Menschen. Zum Beispiel, überlegen Sie, von den 300 Millionen Samenzellen ist eine einzige auserwählt, mit der Eizelle zu verschmelzen. Schicksal oder Wunder? Oder in einem seiner Bücher schreibt er, allein schon die Tatsache, dass die Eltern bei unserer Zeugung 281 Billionen, das sind 12 Nullen hinten, verschiedener Kinder hätten zeugen können, zeigt die unglaublich hohe Zufallsquote. Ein Lotto-Sechser ist einfacher zu gewinnen als ein Platz hier in der Welt. In der Lotterie, beim Lotto-Sechser gibt es ungefähr 8 Millionen. Und dass wir hier sind, in einer Wahrscheinlichkeit von 281 Billionen. Zufall oder Wunder? Und bedenken Sie, welchen Aufwand des Universums es bedurfte, dass wir hier sind. Da mussten einmal unser Vater und unsere Mutter Ja zueinander sagen, zwei Menschen. Dann kommen die Großeltern dazu von Vater und von Mutter. Es sind schon zusätzlich vier Menschen, die Ja zueinander gesagt haben. Nimmt man die Großeltern dazu und die Urgroßeltern und geht einmal so an die 300 Jahre zurück, dann haben sich meist in Liebe 1000 Menschen verbunden, um unser Leben hier zu ermöglichen. Also, wenn man sich das so überlegt, dann spürt man, was dahinter auch noch versteckt ist, was auch noch wahr ist. Stellen Sie sich vor, einer von dieser langen Reihe von den 1000 Menschen hätte gesagt, heute am Abend, boah, da ist ein Fußballmatch, heute am Abend ist nichts, heute geht's am Fußballplatz. Schon wären wir nicht hier. Ja, ich möchte dieses betonen, was der Mensch eigentlich ein Berufener ist. Und da haben wir wieder dieses Wort Rufen drinnen. Das werden wir heute noch öfter hören, weil ich habe es ja auch vorher erwähnt, bei der Stelle aus dem Schma Israel, horchen und gehorchen. Also wir sind Gerufene. Das Leben ruft uns. Und Viktor Frankl setzt auch einen anderen Blick an, was das Schicksal anbelangt. Und das war für ihn derart tragfähig, dass es ihm auch im Konzentrationslager geholfen hat. Er hat eben nicht sich das Ziel gesetzt, unter allen Umständen zu überleben. Das klingt jetzt ja eigenartig. Aber wenn er das macht und sich dem Schicksal derart ausliefert, dann war er der Willkür dieses grausamen Schicksals ständig ausgeliefert. Was er gemacht hat, er hat sich konzentriert, fokussiert auf das, wo dahinter und darüber noch Sinnmomente verborgen waren, die aufzugreifen und die zu leben. Zum Beispiel, er hat mit einem Kollegen ausgemacht, sie werden sich jeden Tag in der Früh gegenseitig einen Witz erzählen. Stellen Sie sich vor, die schlurfen da dahin und dann haben sie sich einen Witz überlegt und den erzählen sie sich und in dem Moment stehen sie über diesem ganzen grauenhaften Schicksal und sind stärker als dieses Schicksal. Und deswegen weitet er den Blick jetzt auf das Schicksal. Überlegen Sie, wenn Sie Ihre Fingerkuppe anschauen, dieses Fingerkuppenmuster. Jeder Mensch hat ein ganz eigenes Fingerkuppenmuster. Das heißt, jeder Mensch ist einmalig. Jeden Menschen gibt es nur einmal im ganzen Kosmos. Jeder ist ein Original. Wir brauchen uns überhaupt nicht vergleichen mit anderen Menschen. Jeder hat seinen Platz, das ist wie mit einem Puzzle. Und wir sind bei verschiedenen Puzzles sind wir dabei. In der Familie, hier in dieser Gruppe. Oder wenn wir zum Beispiel in einem Orchester sind. Wir sind so ein Puzzlestein und wir sind gebeten, uns einzubringen. Dann ist jeder Mensch einzigartig. Jeder Mensch ist anders als der andere. Seine körperlichen Gegebenheiten sind ganz anders als dem anderen. Seine gefühlsmäßige Einfärbung ist ganz anders als bei anderen. Seine Erfahrungen, die der Mensch im Laufe seines Lebens sammelt, sind ganz anders als beim anderen. Und wenn es leidvolle Erfahrungen waren, dann hat sich dieser Mensch eine Leiterfahrungskompetenz abgerungen. Nun gibt es Menschen, die sagen, naja, aber ich bin ja nicht perfekt. Frankl weist auf folgenden Denkfehler hin. Wären alle Menschen perfekt, also vollkommen, dann wären alle einander gleich und jeder könnte durch jeden anderen beliebigen ersetzt werden. Katastrophe, würde ich sagen. Gerade aus der Unvollkommenheit des Menschen folgt die Unaustauschbarkeit eines jeden Menschen. Jeder Einzelne ist zwar unvollkommen, aber jeder ist es auf seine Art. Was steckt dahinter? Gehen wir doch zusammen, kommen wir zusammen, helfen wir uns untereinander. Denn jeder Einzelne ist unersetzbar. Und zwar so, wie er jetzt gerade vor mir steht und nicht nach X Graduierungen. Nein, jeder Mensch, so wie er jetzt gerade vor mir steht. Und diese Unersetzbarkeit nimmt den Menschen in die Verantwortung Und jetzt haben wir ein Wort, das wir vorher in der ersten und zweiten Dimension noch nicht gehört haben. Weil da kann der Mensch keine Verantwortung übernehmen. Als zweites Kriterium, ganz wesentlich noch dazu, Frankl hat in einem seiner Bücher geschrieben, jede Situation hat Kairos-Charakter. Dieser Kairos, das ist so eine junge Gottheit aus der griechischen Mythologie und zwar der Gott der günstigen Gelegenheit. Der Kairos ist so ein geflügelter Jüngling, er hat sogar an den Fersen auch noch Flügel. Das deutet darauf hin, dass der Augenblick flüchtig ist, vergänglich ist. Der Kairos mahnt uns, den günstigen Augenblick zu ergreifen. Und wenn Sie schauen, auf der Stirne hat er seine Locke. Und wir sagen doch, die Gelegenheit beim Schopf packen. Und dann schauen Sie einmal, da hinten hat er eine Glatze. Wenn die Situation vorbei ist, dann ist sie vorbei. So kommt sie nie mehr wieder. Das heißt, auch jede einzelne Situation ist einmalig, einzigartig und unwiederholbar. Ja? Ich meine, zum Beispiel, wenn Sie in der Früh außer Haus gehen, ja, die Situation selbst ist immer eine andere. Natürlich gehen wir immer wieder aus dem Haus. Einmal ist zum Beispiel der Partner, der schlaft noch, na, dann werde ich mich leise hinausschleichen. Ein andermal, wenn er da ist, dann werde ich, ja, guten Morgen und weißt du was, ich komme dann wieder und dann machen wir einen Spazier. Immer ist es anders. Und wir sind aufgerufen, das jeweilige aufzugreifen und dem den Sinn abzuringen. Das heißt, wenn wir schauen, in den Händen hält der Kairos eine Waage. Es gilt gut abzuwägen, für welche Sinnmöglichkeit ich mich entscheide. Und da haben wir wieder die Verantwortung. Gerade diese Unwiederholbarkeit der Situation und die Unersetzbarkeit des Menschen, die begründen den Sinn. Die sind grundlegend für den Sinn. Und damit kommt die Verantwortung ins Spiel und eröffnet eine neue Dimension, eine Dimension, die über den Körper und über die Psyche hinausgeht. Eine Dimension, die einzig dem Menschen zugesprochen werden kann. Denn überlegen Sie, wenn ein Hund einen Menschen beißt, wer wird dann zur Verantwortung gezogen? Der Hundehalter, ja? Und wofür wird er zur Verantwortung gezogen? Für eine sinnvolle Hundehaltung. Wenn er mit dem Hund in den Wald geht, sollte der Hund an die Leine gelegt werden. Wenn der Hund im Garten spielt, dann kann er ohne Leine herumlaufen. Also hier kommt die Verantwortung, die nur dem Menschen zugesprochen wird. Das heißt, das Bild vom Menschen, das wir uns machen, darf nicht hängen bleiben an der Oberfläche. Darf nicht beim Diesseitigen stehen bleiben, wie Körper und Psyche. Aus diesseitiger Sicht kann man nur sagen, Körper und Psyche sind schicksalhaft gegeben, wir sind der Willkür des Schicksals hilflos ausgeliefert. Oh, da meldet sich aber dann der Verstand. Ja, was hätte denn dann das Leben für einen Sinn, wenn das Schicksal alle Macht hat? Es gibt Naturwissenschaftler, die sich davor hüten, ihren Verstand zu vergötzen. Sie bleiben offen für Unerklärliches. Zum Beispiel Albert Einstein. Er sagt, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Ich glaube an Letzteres, sagt er. Und Frankl weist darauf hin, dass es neben dem, was die Naturwissenschaft berechnen kann, was sie messen kann, dass dann noch etwas existiert, etwas Unfassbares, etwas Unerklärliches. Wir haben es vielleicht auch schon einmal selbst erlebt. Wir denken an ein Neugeborenes in den ersten Wochen. Es ist noch scheinbar unbeeindruckt von seiner Umgebung. Und dann das erste Lächeln eines Kindes. Da blitzt etwas auf. Da leuchtet etwas auf. Eben nur für einen Augenblick. vielleicht nur für den Bruchteil einer Sekunde. Etwas kündigt sich an. Müsste es nicht heißen, jemand kündigt sich an? Die geistige Person selbst ist es, die da aufblitzt, aufleuchtet, hindurchleuchtet, hindurchlächelt. Zunächst nur für einen Moment. Und dieses erste Lächeln zeugt vom heilen Personenkern, grundgelegt in jedem Menschen. Das heißt, Viktor Frankl eröffnet eine neue Dimension, die geistige Dimension, das Geistige. Frankl ergänzt das herkömmliche Menschenbild um die dritte Dimension, die geistige Dimension. Er übersteigt mit dieser Dimension das Diesseitige und langt damit hinaus in die Transzendenz. Denn die Eltern geben bei der Zeugung wohl ihre Chromosomen her, aber sie hauchen nicht den Geist ein. Das Geistige ist nicht Gehirn, das wäre ja ein Organ des Körpers, wäre ja erste Dimension. Das Geistige ist nicht der Intellekt, denn das wäre ja der psychischen Dimension zuzuordnen, der zweiten Dimension. Frankl fügt diesem herkömmlichen zweidimensionalen Menschenbild das hinzu, was den Mensch zum Menschen macht, was dem Menschen seine unantastbare Würde zuspricht. Er greift dabei auf ein uraltes Menschenbild zurück aus der griechischen Antike, und zwar auf Aristoteles. Er beschreibt die dritte Dimension als die noetische Dimension, Nous. Nous beschreibt Aristoteles als das, was zur Tür hereinkommt. Frankl greift diese Metapher von der Tür auf und er beschreibt, wir leben hier in der Immanenz, im Diesseitigen, wir richten uns hier das Zimmer im Diesseitigen ein. Und wir sollten darauf achten, dass die Tür zur Transzendenz offen bleibt. Es ist jene Tür, durch die das Geistige einziehen kann und durch die der religiöse Mensch immer wieder hinausgehen kann. In all der Spontaneität, die jeder Religiosität zugesprochen werden muss. Ja, Frankl wagt es, in die Transzendenz hinein, den Menschen auf die Transzendenz hin auszurichten. Und jetzt als Wissenschaftler kann er ja, spricht er jetzt etwas, von das man ja nicht messen und wägen kann, und deswegen spricht er sein Credo. Er glaubt an die heile geistige Person. Es ist der Glaube an einen heilen Personenkern, der nicht erkranken kann, der nicht zerbrechen kann, der immer heil und intakt ist. Und dieser Personenkern garantiert die unverlierbare Würde eines jeden Menschen. Von diesem unzerstörbaren Menschen spricht ein Mann namens Yehuda Bacon, der noch lebt und der als 13-Jähriger ins Konzentrationslager gebracht wurde. Und er sagt in einem Interview, mir war irgendwie klar, es gibt auch etwas, das man nicht vernichten kann. Das gab mir auch die Kraft, um weiterzuleben. Ich wusste, das kann man nicht vernichten, weil es nicht erschaffen wurde, sondern war immer da und wird immer da sein. Das ist eine andere Dimension. Ich konnte es nicht genau definieren, aber ich hatte eine Vorahnung. Jemand, der von der Logotherapie noch nichts gehört hat. Die Logotherapie, die Sinnlehre, ist eigentlich das, was jeder Mensch lebt. Viktor Frankl hat es nur sich die Mühe gemacht, es in ein wissenschaftliches Konzept zusammenzufassen, so dass es anwendbar wird, vor allem auf den Menschen, wenn sie auf der Suche nach Sinn sind oder wenn sie eben im Religiösen ein Gottesbild haben, wo sie einfach immer wieder drüber fallen. Das Geistige ist nicht von dieser Welt und daher auch nicht an die Bedingungen dieser Welt geknüpft. Es ist nicht messbar, nicht sichtbar, nicht greifbar, nicht lokalisierbar. Es ist unverlierbar, unverletzbar, unsterblich und unsichtbar. Es ist reine Dynamik und es äußert sich in der Sehnsucht nach Sinn. Der Mensch will gut sein für etwas, für eine Aufgabe. Er will da sein für jemanden, für einen anderen Menschen. Viktor Frankl beschreibt das als die Selbsttranszendenz.
Es gehört zum Wesen des Menschseins dazu, dass der Mensch ausgerichtet und hingeordnet ist auf etwas, was nicht wieder er selbst ist. Nicht seine Homöostase, nichts in ihm, das ist ihm wurscht, das ist ihm Povidel. Er langt nach einem Sinn, den er erfüllen kann, oder einem anderen Mitmenschen, den er lieben kann, oder dem er anderweitig dienlich sein kann. Das ist der Mensch. Er vergisst sich selbst, er übersieht sich und in dem Maße wird er selbst. Ist genauso wie mit dem menschlichen Auge. Wann, haben Sie das ja mal überlegt, wann sieht denn das Auge, wann ist es funktionstüchtig? Genau dann und genau in dem Maße, in dem es nichts von sich wahrnimmt. Wann nimmt mein Auge etwas von sich selbst wahr? Wenn ich ins Licht schaue und Regenbogenfarben hüllte sie um die Lampe herum, dann habe ich einen erhöhten Druck in der Vorderkammer, dann habe ich ein Glaukom, einen grünen Star. Dann sieht mein Auge, bemerkt es was von sich selbst. Wenn ich Wolken da um einen fliegen sehe, dann habe ich einen grauen Star, eine Linsentrübung. Dann bemerkt sein Auge seine Funktionsstörung. Das normale Auge ist nur normal in dem Maße, in dem es gar nichts von sich selber sieht. Und genauso ist es mit den Menschen. Der Mensch wird erst ganz ein Mensch. Und vor allem wird er ganz er selbst im Sinne der berühmten Selbstverwirklichung. In dem Maße, in dem er sich über sie, indem er selbst vergessen hingegeben ist an eine Aufgabe, die auf ihn wartet, oder einen anderen Menschen, den er liebt. Das ist der Mensch. Dort fängt er besser gesagt überhaupt erst an. Und alle die Sachen, die fallen einem in den Schoß, wenn man diese Selbsttranszendenz auslebt, wenn man hingegeben ist an Sachen und andere Menschen, nämlich das Glück, die Identität, und die Selbstverwirklichung als Nebenwirkung, per Effektum, aber nicht per Intentionen.
Tief drinnen spüren wir es. Und Viktor Frankl will es uns einfach bewusst machen. Immer wieder. Er ist unermüdlich. Und eigentlich kann man sagen, kann man jedem Menschen zusprechen, urgewollt und urgeliebt. Denn das Geistige ist ein göttlicher Funke. Und jeder Mensch ist im metaphysischen Sinn urgewollt und urgeliebt. Jeder Mensch ist ein absolutes Novum. Viktor Frankl verwendet das Wort absolut ganz selten, aber er spricht es jedem Menschen zu, dass er ein absolutes Novum ist. Das heißt, wir können überhaupt nicht voraussagen, wie sich das Leben eines anderen Menschen entwickelt. Gehen wir mit ihm Stück für Stück und schauen wir auf die jeweiligen Aufgaben, die da liegen. Dann kann es gelingen. Jeder Mensch ist daher unverzichtbar und urgebraucht. Ich habe da einmal einen Menschen kennengelernt, der lebt das alles. Franz Josef Hoeinig, er ist jetzt 60 Jahre, ich glaube er wird im Juni 60 Jahre. Im Alter von 6 Monaten wurde eine Erkrankung festgestellt, die von den Füßen aufwärts eine Lähmung der Muskulatur nach sich zieht. Vor 20 Jahren Lähmung der Lungenmuskulatur, seitdem benötigt er eine Beatmungsmaschine. Er ist auf einen Elektrostuhl und ein Beatmungsgerät angewiesen. Er organisiert sein Leben mit Hilfe persönlicher Assistenz. Unzählige Projekte hat er ins Leben gerufen und hat sich verwirklicht. Und was er dann gemacht hat, er hat sie minutiös alle aufgeschrieben, damit andere Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, nicht erst von Null wieder anfangen müssen, sondern bereits auf etwas zurückgreifen können. Er ist Autor zahlreicher Bücher, er ist verheiratet, er hat eine Tochter und einen Pflegesohn und er ist auch ein Lebensretter. Und zwar kam das so, vor 20 Jahren hört er von Janosch Switja, der beatmet wird und der dafür kämpft, dass sein Gerät abgeschaltet wird. Er wollte sterben. Und das hat Hoeinig erschüttert. Er nimmt Kontakt auf mit ihm und fragt ihn, was müsste passieren, damit du weiterleben möchtest? Und Switja antwortet, ein kleines Beatmungsgerät, mit dem ich das Bett verlassen kann, persönliche Assistenz, mit der er die Wohnung dann verlassen kann, und einen Job, mit dem er Sinn verwirklichen kann. 3 Jahre später informiert er Franz Josef Hoeinig, dass alle 3 Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Heute lebt er mit einem Beatmungsgerät und persönlicher Assistenz. Er arbeitet in einer Hilfsorganisation und er hat inzwischen begonnen, Psychologie zu studieren, um ein psychologischer Berater zu sein. Das heißt, es gibt ungeahnte Sinnmöglichkeiten, die es gilt wahrzunehmen. Zunächst Ausschau zu halten und wahrzunehmen. Und was hilft uns dabei? Natürlich die Sehnsucht nach Sinn. Und der werden wir jetzt auf den, nachdem wir jetzt diesen geistbegabten Menschen kennengelernt haben, der sehnt sich jetzt nach Sinn. Den werden wir jetzt uns anschauen. Und zwar zunächst die Sehnsucht nach einem konkreten Sinn. Der Wille zum Sinn begeistert den Menschen. Der Mensch ist ein Sinnsucher. Eine unstillbare Sehnsucht zieht ihn hin zu den Sinnmöglichkeiten und zur Sinnerfüllung. Und Frankl ist der Überzeugung, ob er es will oder nicht, ob er es wahr hat oder nicht. Der Mensch glaubt an einen Sinn, solange er lebt. Also es gibt da eine Sinnsehnsucht, die bewusst ist und anderen Menschen unbewusst ist. Aber sie ist da. Und darum hat er auch dieses Buch geschrieben, Der unbewusste Gott. Der Wille zum Sinn ist die Urmotivation des Menschen. Der Mensch ist zutiefst beseelt, um nicht zu sagen begeistert, von einem Willen zum Sinn. Also der Mensch spürt ganz genau, worum es geht im Leben. Er will Sinnzusammenhänge erkennen. Er will, dass das, was er Tag für Tag leistet, dass es für etwas gut ist. Er will in den Beziehungen, in der Gemeinschaft, mit der er zusammenlebt, möchte er gerne Erfüllung erleben. Und wenn das Schicksal zuschlägt, dann hofft er, offen bleiben zu können für eine Entscheidung pro Leben, für eine Entscheidung trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Das heißt, dieser Sinnwille ist etwas Ursprüngliches. Schon der kleine Mensch will für etwas oder für jemanden da sein, für etwas oder für jemanden gut sein, für einen Menschen oder für eine Aufgabe. Das heißt, Sinn kann erfasst werden als Aufgabe. Viktor Frankl hat ins Konzentrationslager mitgenommen einen Zettel. Auf der einen Seite waren 10 Vortragstitel. Er hat auch so manchen Vortrag, zumindest Teile, gehalten, wann immer die Menschen in den Baracken ihn darum gebeten haben. Und wenn man dann dieses Blatt umdreht, dann steht in seiner Handschrift, es gibt nichts auf der Welt, das einen Menschen so sehr befähigte, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden, als das Bewusstsein, eine Aufgabe im Leben zu haben. Das heißt, der Mensch will seine persönliche Aufgabe finden. Und wenn er die findet, dann fügt sich eins ins andere und das Leben rundet sich. Das klingt jetzt so poetisch, aber wenn man dann anschaut, dass es wieder mal gelungen ist, dann erkennt man, dass es wirklich nahezu poetisch ist, was sich da abspielt. Wenn der Mensch das Seine beiträgt, und das ist das Seine, das Notwendige, das jeweils je Situation, was notwendig ist, was das Notwendende ist, was das ist, das sein soll, damit es gut ist. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wie man so einen Sinn finden kann, wie man seinen konkreten Sinn finden kann. Und zwar gehören dazu zwei Hälften. Auf der einen Seite, und ich zitiere jetzt von Elisabeth Lukas ein Fallbeispiel. Eine Frau im fortgeschrittenen Alter, eigentlich noch recht rüstig, und sie hat sich angemeldet im Seniorenheim und ist dorthin übersiedelt. An sich eine kluge Entscheidung. Mit der Zeit wird die alte Dame aber antriebslos. Sie fühlt sich überflüssig. Sie schließt sich ein in ihr Zimmer. Sie verweigert immer häufiger das Essen. Sie meint, das Seniorenheim ist eine Endstation für Menschen, die nicht mehr gebraucht werden. Und jetzt kommt Elisabeth Lukas und will zu ihr bewusst machen, was sind ihre konkreten Gaben. Denn jedem ist ein besonderes Talent in die Wiege gelegt worden. Jeder hat sich Fertigkeiten angeeignet und Fähigkeiten im Laufe seines Lebens. Und das sind viele, ganz unterschiedliche. Angefangen von Flöte spielen bis, was weiß ich, Eishockey spielen. Und wenn man sich da mal Mühe macht und das auflistet, beschreibt auch die eigene Person, was man sich da alles an Fähigkeiten angeeignet hat. Jeder hat seine persönlichen Erfahrungen gemacht. Und jeder hat auch schon im Leben Leiterfahrungen gemacht. Was sind jetzt die Gaben dieser alten Dame? Sie ist noch recht rüstig und sie ist mental fit. Also ihr Gehirn funktioniert bestens. Nun gilt es, nach ihrer konkreten Aufgabe zu suchen. Und zwar genau jene Aufgabe, die ihr gegenüber steht und bereits darauf wartet, aufgegriffen zu werden. Also der rechte Halbkreis zeigt eine konkrete Situation mit einem Bedarf. Unsere Welt ist ja auch imperfekt, ist ja nicht perfekt. Das bedeutet, wir sind eigentlich in den einzelnen Situationen gebeten, immer wieder ein Stückchen es näher hinzubringen, dass es gut ist. Das heißt, es schlummert in jeder Situation auch eine Aufgabe. Viktor Frankl verwendet auch dieses Wort, es schlummert. Es schreit nicht danach, es schlummert. Lukas wendet jetzt den Blick weg von der Befindlichkeit dieser alten Dame, denn das ist alles bekannt und da ändert sich auch nichts, indem er ihr jetzt nicht sagt, sie sollte jetzt dreimal am Tag essen. Das würde ihr nicht wirklich helfen. Was ihr hilft, ist, ihre Aufgabe zu finden. Und deswegen lenkt sie ihren Blick hinaus auf die Welt. Was ist die Welt dieser Dame? 12 Quadratmeter. Ein Zimmer mit 12 Quadratmetern. Und jetzt fragt Elisabeth Lukas, ja, was geschieht denn rings um sie in diesem Zimmer? Was hat Bedeutung für sie? Naja, sie hat einen Fernseher und ein Radio. Fernsehen, das will sie nicht so gerne, aber Radiosendungen. Naja, welche? Musik nicht so gern, eher Reportagen und volkstümliche Sendungen. Und dann stellt Elisabeth Lukas ihr eine Aufgabe. Wissen Sie was? Sie suchen gezielt Radiosendungen aus, machen so eine kleine Niederschrift. Vielleicht ist etwas dabei, was sie anspricht, anruft. Da haben wir wieder den Ruf. Also sie spürt danach, was könnte es sein, was für diese Dame als Aufgabe wartet. Es geht darum, eben diese einzigartige Aufgabe für diese einmalige Dame zu finden. Es geht nicht um irgendeine Beschäftigung. Naja, machen Sie halt einen Kartennachmittag und spielen miteinander Karten. Nein, es geht genau darum, was jetzt für diese Dame gerade gemeint ist, vom Leben her gemeint ist. Eines Tages kommt die alte Dame und sagt, da habe ich wirklich etwas Interessantes gehört im Radio. Da wurde berichtet von einem alten Mann, der ausging und nicht mehr zurückgefunden hat. Er ist die ganze Nacht in der Kälte herumgeirrt und schließlich ist er an den Folgen der Unterkühlung gestorben. Und dann fragt die alte Dame, die Elisabeth Lukas, glauben Sie, dass es in meinem Seniorenstift auch Menschen gibt, die so ein Problem haben, dass sie nicht mehr zurückfinden können? Könnte das sein? Und Elisabeth Lukas antwortet, das könnte sehr wohl sein. Und jetzt bleibt sie bei dem, was diese Dame anspricht und sie lässt sich näher beschreiben, damit es dieser Dame bewusst wird, was es denn ist und sein könnte. Sie sagte ihm zu der Dame, und stellen Sie sich vor, was das bedeutet, solche Menschen sind ja wie eingesperrt. Sie können nicht mehr alleine hinausgehen. Wer könnte da helfen? Das Personal bestimmt nicht, die sind alle überlastet mit der Pflege. Angehörige, wenn welche da sind, aber oft sind auch keine Angehörigen da. Es geht um das Erkennen des Bedarfs im Umfeld dieser Dame. Das heißt, der rechte Halbkreis, das sind desorientierte alte Menschen, die jemanden benötigen, der mit ihnen spazieren geht und der aufmerksame Gespräche führen kann. Und der linke Kreis ist diese alte Dame, die körperlich rüstig ist und die ein offenes Ohr hat für die Anliegen dieser Menschen. Das heißt, diese beiden Halbkreise sind wie füreinander geschaffen. Die alte Dame hat folgende Idee. Ich könnte ja beim Personal fragen, wer von unseren Heimbewohnern so ein Problem mit der Orientierung hat. Und dann könnte ich zu diesen Personen hingehen, sie einladen, zum Friseur bringen oder zur Fußpflege oder in die Konditorei. Und dann bringe ich sie wieder sicher nach Hause. Daraus ist ein festes Wochenprogramm für diese ältere Dame geworden. Von Appetitlosigkeit keine Rede mehr. Das heißt, in jeder Situation schlummert ein Sinnanruf, eine Aufforderung. Und wenn der Mensch diese Aufforderung wahrnimmt, dann rundet sich das Leben. Der Mensch spürt seinen persönlichen Wert, und zwar den Wert seines Beitrags, und die Welt ist ein Stückchen heller geworden. Ich würde sagen, eine Win-Win-Situation. Das heißt, jetzt fehlt das Zitat zum Sinn. Sinn ist das Bestmögliche, ist mein Bestmögliches für mich und mein Umfeld. Wenn es nur für mich wäre, wäre es eine egoistische Sinn. Das kann nicht sein, das ist ungesund. Wenn es nur für den anderen wäre, dann wäre das auch ungesund, weil da würde der Mensch ausbrennen. Es muss, wenn Sie sich jetzt fragen, ist das jetzt wirklich das, wofür ich berufen bin, gerufen bin? Was ist jetzt mein Bestes, das ich geben kann für mich und mein Umfeld? Und in dieser Ausgewogenheit haben Sie einen objektiven Maßstab, der Sie immer wieder gut leiten kann. Und wissen Sie, Viktor Frankl beschreibt, dass der Mensch sogar ein Sinnorgan hat. Er beschreibt das Sinnorgan Gewissen. Also wir haben ja Sinnesorgane, Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Tasten, aber wir haben auch ein Sinnorgan. Er deutet das Gewissen folgendermaßen: Jede Situation ist ein Ruf, auf den wir zu horchen haben, den wir zu gehorchen haben. Also es geht darum, diese Stimme des Sinnorgans Gewissen, der zu lauschen, es ist natürlich eine leise Stimme. Da müssen wir uns ein Stückchen zurückziehen aus dem Lärm des Alltags, um dann herauszubekommen, was ist jetzt das Meinige, was ist von mir und nur von mir allein verlangt. Und Viktor Frankl meint, dass der Mensch das in sich hat, er sagt, noch bevor ich eine Ahnung habe, was Philosophie ist, was Religion ist, weiß ich simpel als Mensch, was jetzt dran ist, von mir und nur von mir allein. Wir müssen dem nur Raum geben. Das Sinnorgan Gewissen ist zu unterscheiden vom sogenannten schlechten Gewissen, wo der Mensch von den Gewissensbissen pisakiert wird und auf Angst vor Strafe reagiert. Das ist das angelernte, eingetrichterte Über-Ich-Stimme. Das ist der zweiten Dimension zuzuordnen, wo der Mensch einfach reagiert, um eben der Angst zu entkommen oder weil er auf Lob aus ist. Dieses Phänomen Gewissen ist in sich und an sich immer gut. Wir können es auch nennen die innere Stimme oder die Herzensweisheit, die Sapientia Cordis, die höchste Instanz. Der beste Freund, die beste Freundin, die mir zu meinem Besten rät. Oder für den gläubigen Menschen, es ist die Stimme Gottes, die darauf hinweist, auf das Gesollte, auf das, wie es sein soll, dass es in sich und an sich gut ist. Mit einem Wort, das Gewissen ist ein Sinnorgan. Es ließe sich definieren als die Fähigkeit, den einmaligen und einzigartigen Sinn, der in jeder Situation verborgen ist, aufzuspüren. In jeder Situation ist es ein anderer Sinn, der da verborgen ist. Und für jeden Menschen ist es jeweils auch ein anderer Sinn, der da verborgen ist. Ein Beispiel, wie Viktor Frankl ganz konkret einen Sinn verwirklicht hat. Und zwar war es nach der Befreiung Ende April aus dem letzten Konzentrationslager. Er musste noch warten auf den ersten Transport nach Wien. In der Zwischenzeit hat er in der französischen Besatzungszone Vorträge gehalten. Am nächsten Tag kam ein Universitätsprofessor, ein ehemaliger SS-Offizier zu ihm. Mit Tränen in den Augen fragte er Frankl, wieso gerade er den Mut aufbringt, sich öffentlich gegen die Pauschalverurteilung zu wenden. Frankl antwortet ihm, Sie können es nicht. Sie würden pro domo sprechen. Ich aber bin der ehemalige Dachau-Häftling Nummer 119.104. Und das und als solcher kann ich es sehr wohl tun. Und daher muss ich es auch tun. Mir nimmt man es ab. Und das bedeutet eben Verpflichtung. Das bedeutet Verantwortung. Wer, wenn nicht Frankl? Und er hat diese große Rede gehalten am Rathausplatz, wo er eben gegen diese Kollektivschuld aufgetreten ist, vehement aufgetreten ist, denn man kann nicht die Last eines selbst schuldig geworden sein auf die nächste und übernächste Generation überschütten. Davor wollte Viktor Frankl warnen. Also, Sinn ist nicht machbar. Sinn ist einfach vorfindlich da. Mit offenem Herzen gehen wir durch die Welt und lassen uns ansprechen. Wir haben eben so einen inneren Kompass. In der Weisheit des Herzens erahnen wir, was das Beste für mich und mein Umfeld ist. Denn das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Viktor Frankl wurde einmal von Reinhold Messner interviewt und da hat Messner Viktor Frankl gefragt, was er denn unter dem Gewissen versteht.
Und Ihr Gewissen ist eigentlich nur die in Ihnen drinnen liegende Humanität. Oder kommt das von irgendwelchen Philosophien, Religionen, Lebenserfahrungen? Wo wird das Gewissen gespeist?
Das ist eine Frage, die über die Psychologie hinausgeht. Und wenn man nach der Quelle oder dem Ursprung oder der Grundlage des Gewissens fragt, dann gibt es eine Bifurkation, eine Weggabelung. Entweder man bleibt dort stehen, wo man sagt, das Gewissen ist die letzte Instanz. Und das ist immerhin etwas, was zum Beispiel der Papst glatt unterschreiben würde. Es kann niemand gezwungen werden, gegen sein Gewissen, sagen wir, zu konvertieren. Aber es gibt Menschen, die nicht das Gewissen für den Endpunkt halten oder für den Höhepunkt oder für den Schlusspunkt, für den Gipfel des Erlebnisbereichs, sondern die auf dem Standpunkt stehen, es ist der Vorgipfel, der eigentliche, der höhere Gipfel kommt erst. Und das ist für diese Menschen Gott. Gott spricht durch das Gewissen. Gott personiert das Gewissen. Aber das ist eine Frage, sich zu entscheiden für das Gewissen als Letztheit oder als bloße Stimme der Transzendenz, ist eine Frage, die jedem einzelnen Menschen vorbehalten ist. Zu entscheiden für seine Person oder, wenn Sie so wollen, vor seinem Gewissen bzw. vor seinem Gott.
Kommen wir zur nächsten Sinnkategorie, nämlich die Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens, des eigenen Lebens. Und im Grunde genommen, wenn mich jemand fragt, du, was ist der Sinn deines Lebens oder was meinst du, ist der Sinn meines Lebens, muss man ehrlicherweise antworten, ich kann es dir nicht sagen. Warum nicht? Weil ich erst gegen Ende, erst am Ende werde ich erahnen können, wofür es gut ist, dass ich da war, dass ich gelebt habe, dass ich mich eingebracht habe. Und deswegen sagt Viktor Frankl, diesen Sinn des Lebens, das können wir nicht beantworten. Daher fordert er auf, immer wieder zurückzukommen in den ganz konkreten Alltag, in die ganz konkrete Situation, als ganz konkrete Person. Und das können wir gut überblicken. Wir können gut entscheiden, was ist jetzt als nächstes von mir und nur von mir alleine verlangt. Deswegen sich nicht irritieren lassen, weil wir begeben uns da ein bisschen in einen Irrgarten, wenn wir überlegen, was ist der Sinn des Lebens. Das machen so gern die Pubertierenden und dann verlieren sie sich. Und dann habe ich sie immer wieder eingefangen und gesagt, kommt zurück. Jetzt und hier. Jetzt seid ihr gefragt. Ihr, ganz persönlich. Und deswegen immer wieder, wenn sie jemand verliert in einem Gespräch, kommen wir zurück und schauen wir, was wir jetzt gemeinsam hier, wie wir jetzt diese Situation lösen können. Das heißt, wir haben ja gesagt, wir haben da in uns so eine, hoppala, ja, er hat ein Gleichnis. Und zwar, er vergleicht den Sinn des Lebens mit einem Film. Wenn wir ins Kino gehen und wir schauen uns einen Film an, dann ist es ganz notwendig, dass wir aus den einzelnen Szenen den Sinn herauslesen, um zum Schluss die Aussage des Filmes zu verstehen. Wir müssen ganz wach, ganz da sein. Und im Leben ergeht es uns genauso. In diesen einzelnen Situationen ganz wach sein, was ist die Forderung der Stunde und die zu verwirklichen. Das will er uns damit sagen, dass wir uns nicht in einen Irrgarten begeben. Denn im Grunde genommen, wenn wir so unser Leben anschauen, so, und wenn wir so sagen, wir stehen mitten im Leben, wir sind Regisseure unseres Lebensfilms, der gerade gedreht wird. Jeder Einzelne dreht seinen Film. Und mit der heutigen Szene bestimmen wir wieder ein Stückchen mit, was als Gesamtaussage über mein Leben in die Ewigkeit eingeht. Wir haben es in der Hand. Wir haben es sehr wohl in der Hand. Dazu etwas zum Schmunzeln. Schauen Sie einmal, wenn man das auf der Autobahn fährt, vor einigen Jahren fuhr ich auf der Autobahn von Bad Honnef nach Bonn. Da hatte jemand ein großes Betttuch bemalt und an einer Brücke über das Geländer gespannt. Auf dem Betttuch stand, Christian, ich will. Ich freute mich über die Liebe, die sich da mitteilt, diese große Liebe, die nicht anders kann, als sich über die Welt hinauszurufen. In der Annahme, dass der Partner sich auch über die Zusage freuen wird, über das große Glück. Während ich all dies bedachte, war ich schon ein Stückchen weitergefahren. Da kam wieder eine Brücke und am Geländer hing wieder ein Betttuch. Man kann sich meinen Ärger vorstellen, als ich das las, diese Nachricht dem Christian gegenüber, der sie doch liebt, uns gegenüber, die wir mit ihm fühlen, welche Abgründe taten sich hier auf, welches Zerwürfnis, welche tiefe Seelenverletzung. Inzwischen war ich zu einer dritten Brücke gekommen. Wieder hing dort ein bemaltes Betttuch und darauf stand, Christian, ich will dich nicht verlieren. Deine C.J. Ja, wissen Sie, wir sollten vorsichtig sein im Leben. Wir können nicht gleich das Ganze überblicken. Wir sollten einfach uns im Bewusstsein halten, wir können erst vom Ende her, können wir unsere Geschichte deuten. Und deswegen sollten wir Zuversicht bewahren und von Situation zu Situation uns im Leben weiter bewegen. Das heißt, Sinn des Lebens können wir nicht sagen. Wir gehen daher zum letzten Punkt von der Sehnsucht nach einem letzten Sinn. Und da ist es so, dass wir einfach diesen letzten Sinn nicht erfassen können, nicht mit unserem Denken erfassen können. Da geht es uns vielleicht so ähnlich wie diesen beiden Vögeln, die da sitzen auf den Starkstromkabeln, die den Strom von einem Ort zum anderen, so? Achso, Entschuldigung. Die den Strom von einem Ort, von einer Stadt zur anderen Stadt weiter transportieren. Und die reden miteinander, diese zwei Spatzen. Und da sagt der eine, du, verstehst du die Menschen? Da hängen sie Seile auf und können doch nicht darauf sitzen. Sagt der andere, das stimmt. Unverständlich, wozu sie so sinnlose Sachen machen. Denn wir könnten doch auch auf den Bäumen sitzen. Ja, wozu diese Drähte? Wozu? Das geht halt nicht in Spatzenhirn hinein, wenn man dem erklären möchte, dass da der Strom weiter transportiert wird. Manchmal sitzen auch wir auf den Drähten unseres Schmerzes, unseres Haders, und wir jammern, wozu, warum trifft es gerade mich? Und da möchte ich Ihnen als ein Beispiel bringen für diese Offenheit an die dahinter verborgenen Möglichkeiten, möchte ich Ihnen ans Herz legen. Ich besuchte einen Kollegen auf der Kardiologie. Sein Herzschrittmacher musste ausgetauscht werden und er sagt dann zu mir, weißt du, ich hatte eine interessante Begegnung. Ein junger Mann, 25 Jahre alt. Wir sind uns zufällig am Gang begegnet. Wir kamen miteinander ins Gespräch. Und die erste Frage war natürlich nach dem Grund des Krankenhausaufenthaltes. Man ist ja natürlich auf einiges gefasst, aber das hatte ich nicht erwartet, sagte mein Kollege. Dieser junge Mann hatte vor 8 Wochen eine Herztransplantation. Es handelt sich um eine Herzschwäche, die dem jungen Mann von seinem Vater genetisch vererbt wurde. Der Vater hatte 2 Herztransplantationen, wobei er die letzte nicht überlebt hat. Er sprach von der Liebe zu seinem Vater. Und er sprach auch über seine Mutter, die ihrem Sohn jetzt so tapfer zur Seite stand. Und er fügte hinzu, dass es ihm persönlich so weit gut gehe und er bald entlassen werde. Mein Kollege sprach seine Bewunderung aus für den Mut des jungen Mannes. Er wünschte ihm und seiner Mutter alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt. Plötzlich wandte er sich zu meinem Kollegen und sagte, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass einer sterben muss, damit ich leben kann? Das ist doch grausam. Mein Kollege dachte einen Moment lang nach und dann antwortete er, ich glaube, da liegt ein Irrtum vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leben so vor sich geht. Leben will doch wieder Leben hervorbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leben in so engen, logischen Denkwegen funktioniert. Der eine muss sterben, damit der andere leben kann. So kann es nicht sein. Da werden 2 Ebenen miteinander verwechselt. Lassen Sie uns das näher betrachten. Da ist ein junger Mensch, der bei einem Unfall stirbt. Und da sind seine Eltern, die einen übergroßen Schmerz erleiden. Trotz all des Schmerzes und der Trauer entscheiden sie, das unversehrte Herz ihres Kindes freizugeben zur Spende für einen anderen. Der andere, das sind Sie. Sie haben das Herz des Sohnes dieser Eltern geschenkt bekommen. Sie haben damit neues Leben geschenkt bekommen. Der Schmerz der verwaisten Eltern wird überhöht von der unendlichen Liebe. Echte Liebe ist wahrhaft. Eines fernen Tages können die verwaisten Eltern vielleicht erkennen, dass das Herz ihres Sohnes weiteres Leben gerettet und ermöglicht hat. Sie, junger Mann, sind in gewisser Weise miteinander in Liebe verbunden, mit dem Verstorbenen und seinen Eltern. Und deshalb sollten Sie jetzt Ihre zweite Geburt, Ihren zweiten Geburtstag feiern, in Gedanken und Gedenken verbunden mit Ihrem Herzensbruder und seinen Eltern. die im gewissen Sinn auch ihre Eltern sind. Da schlummert ein Ruf des Lebens an Sie, junger Mann, nämlich, sich dieses Geschenkes würdig zu erweisen, es dankbar annehmen und die Aufgaben, die das Leben Ihnen stellt, zu erfüllen. Wer, wenn nicht Sie, kann das Andenken des verstorbenen Sohnes hochhalten und die geschenkte Liebe der verwaisten Eltern würdigen? Das liegt in Ihrer persönlichen Verantwortung. Der junge Mann schaut meinen Kollegen schweigend an. Und dann sagte er zu mir, ich möchte Sie gerne meiner Mutter vorstellen. Sie kommt mich jetzt dann gleich besuchen. Sie muss das auch alles hören. Die Tür zur Transzendenz war verschlossen. Sie war verstellt. Und den Blick auf das, was auch wahr ist, dahinter und darüber, diese Rückbindung an einen letzten Sinn, hat diese Tür wieder aufgemacht. Wissen Sie, in der Kunst hat Michelangelo 1510 ein Bild gemalt, wo er diese Rückbindung an einen letzten Sinn darstellt. Wenn Sie sich anschauen in diesem Bild, diese beiden Finger, sie berühren uns nicht. Wir Menschen sind frei, wir sind in die Freiheit entlassen. Wir sind frei, diese Anbindung, diese Rückbindung an Gott zu wählen oder diese Rückbindung an Gott eben nicht zu wählen. Das liegt in unserer Freiheit. Wir entscheiden. Und wir bekommen im Leben immer wieder Hinweise. Das Leben weist uns immer wieder darauf hin, wo Sinn verborgen ist. Und jetzt möchte ich Ihnen Franz Josef Reinig noch einmal zitieren, der ein Gebet verfasst hat, das folgendermaßen lautet: Als Kind waren meine Beine plötzlich gelähmt. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Ich nehme dir die Kraft der Beine und schenke dir die Langsamkeit. So entdeckte ich die neue Welt, langsam am Boden kriechend. Als Jugendlicher konnte ich plötzlich nicht mehr mit Krücken gehen. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Ich nehme dir die Kraft in den Armen und schenke dir dafür Witz und Ironie. So entdeckte ich im Rollstuhl eine neue Welt und brachte die Leute auf der Kabarettbühne zum Lachen. Jahre später konnte ich weder Arme noch Beine bewegen. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Gott sprach: Desto weniger du dich bewegst, desto mehr bewegst du. So begann ich die Welt ein wenig zu verändern und wurde Politiker. Heute kann ich plötzlich nicht mehr ohne Maschine atmen. Ich weine und verstehe Gott und die Welt nicht mehr. Da schweigt Gott noch. 2017 ist Reinig als Politiker nach 15 Jahren aus dem Nationalrat ausgeschieden und er hat im Rahmen dessen dieses Gebet, die letzte Sequenz dieses Gebetes, genau definiert aus seiner damaligen weiterentwickelten Sichtweise. Heute kann ich nicht mehr ohne Maschine atmen. Ich weine und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Ich nehme dir die Lungenkraft und schenke dir einen langen Atem, um für die Würde des Lebens zu kämpfen. Und das macht er wahrlich. Ja, ich möchte Ihnen zum Abschluss Viktor Frankl, wie er sich entschieden hat für einen bedingungslosen Glauben an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da. Das heißt, Viktor Frankl hat irgendwann in seinem Leben eine Entscheidung getroffen. Er hat sich dafür entschieden, an diesen an diesen bedingungslosen Glauben zu glauben, an Gott zu glauben. Er hat sich in dieser Religio rückgebunden an Gott. Und diese Entscheidung sollten wir auch ernst nehmen. Irgendwann in unserem Leben, präventiv ist sicherlich gut, in Ruhe zu begeben und sich zu überlegen und dann diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung dahingehend lautet, ich lebe so, als ob mein Leben sinndurchwaltet ist. Ich lebe so, als ob es einen unendlichen Sinn gibt. Ich lebe so, als ob dieser unendliche Sinn mich rückbindet an einen letzten Sinn, an Gott. Und das ist etwas, was jedem Menschen eigentlich anheimgelegt ist. Und eben als letztes möchte ich Ihnen einen Videoausschnitt zeigen, wo er sich zu diesem bedingungslosen Sinn des Lebens, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da.
Hier ist die Stelle, kann man ruhig sagen, wo ich im Jahr 1945 eine Stunde Null erlebt habe. Ich war am 27. April 1945 aus meinem letzten Konzentrationslager in Kaufering, etwa 40 Kilometer entfernt von München, befreit worden von texanischen Truppen und habe dann hier in München ein paar Wochen warten müssen, bis ich auf halbwegs legalem Wege nach Wien zurückkehren konnte. Und ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist ein großes Ende qualvoller Jahre, aber zugleich ein großer Anfang von etwas, das kaum vorhersehbar war. Denn wenn ich daran gedacht habe, was mich in Wien, sobald ich zurückkommen kann, erwartet, hat mich natürlich eine gewisse Beklemmung erfasst. Ich wusste ja nicht, wer überhaupt auf mich noch warten wird. Und es hat tatsächlich niemand auf mich gewartet. Und ich habe ein Gefühl gehabt. Entweder angesichts dieser Umstände geht man hin und nimmt einen Strick und hängt sich auf. Oder aber es gibt irgendwelche Ressourcen in einem, die einen davon abhalten. Und das war mein bedingungsloser Glaube an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da.
Ich möchte hier noch hinzufügen, ein Zitat von Frankl, wie er seine Verbindung, wie er Gott beschreibt. Er sagt, Gott ist der Partner der intimsten Selbstgespräche. Wann immer wir in letzter Einsamkeit, in letzter Ehrlichkeit sprechen, dann kann man füglich sagen, dass unser Gesprächspartner Gott ist. Gott ist dieser Partner, mit dem wir im Gespräch sind. Der gläubige Mensch ist mitten am Tag auch mit ihm. Der nichtgläubige Mensch, der kann sich an einen letzten Sinn halten und dort Halt finden. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung.
Liebe Lise, danke.
Ja.
Es war intensiv, berührend. Es stimmt uns nachdenklich, wir nehmen viel nach Hause mit. Du hast viel initiiert. Ja, ich denke, ich kann dem eigentlich nicht viel mehr dazu beifügen, weil du das so abgerundet hast, dass wir immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind. So wie du gesagt hast, ich habe einmal meine Schwester gefragt, was ist der Sinn deines Lebens? Und sie hat mir gesagt, ich weiß es nicht. Und ich war über diese Antwort so schockiert. Heute verstehe ich sie. Ich danke dir dafür, weil ich damals wirklich gedacht habe, wie gibt es das, ein Mensch ohne Sinn? Dabei ist es ein ewiges Suchen nach dem Sinn. Und das hast uns heute wirklich ganz vermittelt und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Sinn so in uns tragen und ihn immer wieder weitergeben können und leben können. Weil ich denke, dafür hast du uns ganz viel Mut gemacht.
Ja, danke. Und deswegen habe ich auch Material mitgebracht vom Viktor Frankl Zentrum. Sie können sich dort gerne eintragen, wenn Sie Informationen vom Viktor Frankl Zentrum über Vorträge oder Seminare oder auch einen Lehrgang gibt. Ich habe das dort hinten aufgelegt, damit Sie sich etwas mitnehmen.
Wir haben Sie Fragen.
Ja. Also da ist noch vieles drin und gerade mit dieser Lebenserfahrung sind wir stehen in der Verantwortung, das weiterzugeben. Und ich glaube, die Jungen heute brauchen es dringender denn je. Und auf vielfältigste Art und Weise. Und plötzlich, wenn man sich einmal hinbewegt und überlegt, auf einmal ja, findet man Sinnmöglichkeiten, kommt man mit Menschen in Kontakt. Und schon entsteht wieder zum Beispiel so etwas Wunderbares wie hier.
Gut, in diesem Sinne auch ein toller Abschluss. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Sinn in meinem Leben geben. Dass ich das organisieren darf, ist auch dafür. Und dass Sie diesen Sinn weitertragen. Dadurch darf ich Sie nächste Woche einladen am 25. Wie kann man Gott lieben? Eine biblische Spurensuche von Es kommt der Magister Achilles. Sie kennen ihn, er war schon öfters da. Ihnen allen einen wunderschönen Tag nach Sinnsuche suchend. Und alles Liebe. Danke.